Nach Viktor Orbáns Wahldesaster wird nun die Soros-Agenda für Ungarn umgesetzt. Diesen Eindruck konnte man jedenfalls kurz nach dem Sieg von Peter Magyar bekommen, denn der neue Chef einer Einmischungs-NGO meldete sich sofort zu Wort. Was das bedeuten kann, erfahren Sie heute in den Nachrichten auf 1. Außerdem in dieser Sendung: Bilderberg-Konferenz 2026. Welche Rolle spielte der Geheimbund Skull and Bones beim Elitentreffen in Washington? Und Irland in Aufruhr. Kommt jetzt der Generalstreik? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Viktor Orbán war auch ein beliebtes Angriffsziel sogenannter Faktenchecker. Doch arbeitslos werden die Mitarbeiter solcher Einrichtungen nach der Wahl in Ungarn wohl kaum. Denn es gibt viele andere Betätigungsfelder. Mit einem davon beginnen unsere wichtigsten Meldungen vom heutigen Montag. Erinnern Sie sich noch an die Zeit kurz vor dem Lockdown im März 2020? Damals schlossen Politiker Einschränkungen vehement aus, obwohl sie im Geheimen längst beschlossen waren. Und sogenannte Faktenchecker erklärten entsprechende Befürchtungen zu Verschwörungstheorien. Am Montag sorgte nun diese Meldung der Tagesschau für Aufsehen. Der Faktenfinder des gebührenfinanzierten Senders widersprach Gerüchten über eine mögliche Rationierung von Treibstoff. Die Begründung: die Regierung habe keine entsprechenden Maßnahmen öffentlich angekündigt. Anlass für diese sogenannte Recherche seien nicht näher bezeichnete Videos auf TikTok. Bis gestern tagte die Bilderberg-Konferenz in Washington. Ein zentrales Thema war die Zukunft der Kriegsführung. Mit dabei war auch US-Armeeminister Daniel Driscoll. Er baut die Armee derzeit für KI- und Drohnenkriege um und wird bereits als möglicher Nachfolger von Kriegsminister Pete Hegseth gehandelt. Driscoll ist Absolvent der Elite-Universität Yale, einer Hochburg des Geheimbunds Skull and Bones. Auffällig war zudem, beim Treffen waren zahlreiche Mitglieder des transatlantischen Thinktanks Council on Foreign Relations vertreten. Viele von ihnen ebenfalls Yale-Absolventen. Ein prominentes Beispiel ist die Journalistin Anne Applebaum vom Magazin The Atlantic. Sie ist auch Mitglied der National Endowment for Democracy. Kritiker werfen dieser Organisation vor, Einfluss auf politische Entwicklungen in anderen Ländern zu nehmen. Ähnliche Verbindungen zum Council on Foreign Relations und zu Yale hat auch Kimberly Kagan, Präsidentin des Instituts für Kriegsstudien. Ebenfalls anwesend der CNN- und Time-Journalist Farid Zakaria. Er gehört der Yale-Geheimgesellschaft Scroll and Key an und war Vorstandsmitglied des Council on Foreign Relations. Weitere Teilnehmer mit Verbindungen zu diesem Think Tank sind unter anderem die Aktivistin Stacey Abrams, die Unternehmerin Marie-José Kravis, der frühere Obama-Berater Peter Oszag sowie Elizabeth Economy und Niall Ferguson von der Hoover Institution. Ein hochkarätig besetztes Treffen also, das wie üblich hinter verschlossenen Türen stattfand. In den Medien fand es kaum Beachtung. Die Schweizer Weltwoche spricht von journalistischer Arbeitsverweigerung und Berufsverfehlung. Seit 16 Uhr ist die von US-Präsident Donald Trump verhängte Seeblockade gegen den Iran in Kraft. Das teilte das US-Militärkommando CENTCOM mit. Betroffen sind demnach alle iranischen Häfen am Persischen Golf und am Golf von Oman, also die gesamte Küste des Landes, mit Ausnahme des Kaspischen Meeres, das für die US-Marine nicht zugänglich ist. Das iranische Militär spricht von einem Akt der Piraterie. Zugleich drohte Teheran mit Angriffen auf US-Kriegsschiffe. Solche Bilder wird man in Ungarn künftig wohl nicht mehr sehen. Immer wieder griff Viktor Orbán in seiner Amtszeit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und auch Alexander Soros hart an. Nun gehören ausgerechnet Sie zu den ersten Gratulanten seines designierten Nachfolgers Peter Magyar. Und Sie sind nicht allein. Glückwünsche kamen auch von Barack Obama und Hillary Clinton, obwohl das nicht zu ihren offiziellen Aufgaben gehört. Die Botschaft dahinter scheint klar. Man setzt Erwartungen an die neue Führung in Budapest. Zuvor stand jedoch eine verheerende Wahlniederlage der bisherigen Regierung. Die von der EU unterstützte Tisza-Partei, hier blau dargestellt, erreichte laut ungarischer Wahlbehörde eine Zweidrittelmehrheit. Der Grund für diesen massiven Erfolg ist der Gewinn von nahezu allen Direktmandaten. Tisza war also nicht nur in den Großstädten erfolgreich. Über die Gründe für dieses Ergebnis sagt der Chefredakteur der Budapester Zeitung, Jan Mainka.
Es gibt eine ganze Reihe an Gründen. Aber wenn ich jetzt nach dem Hauptgrund gefragt würde, da würde ich sagen, es war die falsche Themenwahl vom Fidesz, von Viktor Orban, von Fidesz. Er hat sich zu stark auf die Außenpolitik fokussiert, plus dann die Verbindung oder dass er sich der Unterstützung geholt hat nochmal von den USA, was in normalen Zeiten durchaus gewisse Pluspunkte abgeworfen hätte. Aber jetzt durch die Situation im Nahen Osten haben die angepeilten Positivpunkte sich in Negativpunkte verwandelt.
Mehr von Jan Meinker sehen Sie gleich im Interview des Tages. Insgesamt 20 Jahre war Viktor Orban Ministerpräsident von Ungarn. Seit seiner Wiederwahl 2010 entwickelte er sich zum politischen Gegenspieler des Establishments in Brüssel. Gleichzeitig pflegte er enge Kontakte zur MAGA-Bewegung rund um Donald Trump. Hier auf der CPAC Hungary im März hatte Orban einen seiner letzten großen Auftritte. Auch mit Israels Premier Benjamin Netanyahu verband ihn ein enges Verhältnis. Gegenüber Brüssel setzte Orban auf Widerstand innerhalb der EU. Einen Austritt, einen sogenannten Haxit, verfolgte er nie. Das war ein Fehler, sagt auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Ursula von der Leyen hat gesprochen. Das ist natürlich kein Grund zuzuhören, aber es ist doch aufschlussreich. Denn die Kommissionspräsidentin, die sich Ratssitzungen stets wie Befehlsausgaben vorstellt, hat wieder einmal ihr Selbstverständnis offenbart. Ungarn habe den europäischen Weg gewählt, so die, man vergisst es oft, CDU-Politikerin. Lassen wir einmal diese fantasielose Phraseologie, derer sich der Apparat stets befleißigt, beiseite. Was von der Leyen sagte, hat durchaus einen wahren Kern, aber anders als es scheint. Europa. In der Sprache der Herrschenden ist das ein Synonym. Es klingt nach Vielfalt und meint den Gleichschritt. Noch in Zivil, aber bald schon in Uniform. Und damit sind wir bei einem Grundfehler von Viktor Orban. Neben anderen, für die jetzt hier keine Zeit ist, die es aber auch gibt. Er und sein Fidesz betrachteten sich stets als Stachel im Fleisch des EU-Systems. Sie wollten den Löwen reizen, aber dennoch in seiner Höhle wohnen. Das hatte teils absurde Züge. Etwa wenn Fidesz-Politiker auf die Frage nach einem EU-Austritt regelrecht beleidigt reagierten. Ich habe jüngst in Budapest so ein Interview geführt. Man kann es nachsehen. Es ist die Tragik vieler Konservativer, diesen Widerspruch nicht zu begreifen. Festzukleben im Glauben an die Reformierbarkeit eines Systems, das sie eben am Ende doch für alternativlos halten. So war es in Polen, bis dann Donald Tusk installiert wurde. Und so wäre es wahrscheinlich auch hier in Deutschland. Seit Jahren druckst die AfD über die Reform der Europäischen Union. Erst wenn das nicht geht, dann, na ja, vielleicht oder auch nicht. Um nicht falsch verstanden zu werden, auch in einem Ungarn außerhalb der Brüsseler Autokratie hätten die Bürger Orban abwählen können. Hätten es vielleicht auch gemacht. Aber dann wäre da mehr als diese fragile, dünne Schutzhaut vor den Befehlen, die jetzt wieder per SMS kommen und befolgt werden. Dann wäre, das zeigt Großbritannien, vielleicht nicht alles besser, aber doch leichter zu korrigieren. Und so geht Viktor Orban auch als tragischer Held von der Bühne. Er hinterlässt ein Erbe, von dem nichts bleiben wird, weil er den entscheidenden Schritt nie gewagt hat. Den Austritt aus der EU.
Viktor Orban geht, Peter Magier kommt. Für manche Beobachter wirkte er zuletzt wie eine Art junger Orban. Tatsächlich stammt Magier aus der Fidesz-Partei. Er verließ sie nach einer skandalträchtigen Begnadigungsaffäre, so jedenfalls die offizielle Begründung. Im Wahlkampf versprach er, Teile von Orbans Politik fortzuführen, etwa den harten Kurs in der Migrationsfrage. Doch wird er diesen Kurs wirklich halten? Und werden die internationalen Unterstützer das akzeptieren? Ein Kommentar von auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet.
wurde der konservative Migrationskritiker Orban durch einen anderen konservativen Migrationskritiker abgewählt? Ist es also ein Machtkampf im rechten Lager oder ist es tatsächlich eine Zeitenwende, die in Ungarn gestern eingeleitet wurde? Nun können wir natürlich mit dem heutigen Tag noch nicht wissen, was der neue Regierungschef Peter Mogyor tatsächlich tun wird. Aber wir können festhalten, wer Mogyor noch in der Wahlnacht gratulierte, wer ihm Beifall spendete, denn es heißt nicht umsonst, zeige mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Und der Jubel und der Beifall aus den Reihen des internationalen Globalisten-Establishments war ohrenbetäubend. Obama, Macron, Zelensky, Hillary Clinton bis hin zu Nat Rothschild, alle freuten sich über das Ende Orbans und den historischen Wandel in Ungarn. Alexander Soros ausgerechnet gratulierte den Ungarn, ausländische Einmischung zurückgewiesen zu haben. Ausgerechnet Soros, der mit seinem Open Society NGO-Netzwerk wie kein anderer für Demokratiemanipulation und ausländische Wahlbeeinflussung steht. Und von der Leyen schrieb aus Brüssel, Europas Herz schlug am Wahlabend in Ungarn stärker. Wenn von der Leyen Europa sagt, meint sie bekanntlich ganz andere Werte. Und sie meint das Europa Kalergis, das Europa der Fremdbestimmung und des Volksaustausches. Wird Peter Mogyor den Grenzzaun einreißen, den sein Vorgänger Orban allen EU-Anfeindungen zum Trotz aufrichtete, oder wird Mogyor die ungarische Grenze schützen, wie das sein Parteiprogramm verspricht? Wird er den Migrationspakt mit der EU weiterhin ablehnen, wie das Orban getan hat? Es darf bezweifelt werden, denn der im ganzen globalistischen Westen akkordierte Zuspruch und Jubel kommt nicht von ungefähr. Die Obamas, Clintons und Rothschilds verteilen keine Vorschusslorbeeren, wenn sie sich nicht zu 100% sicher sind, dass sie auf das richtige Pferd setzen. Und das kann für Europa und Ungarn kein Grund zur Freude sein. Denn Ungarn wird im kommenden Migrationssturm wieder das Einfallstor für ganz Europa sein. Und so viel steht fest, Orban wird dann die Massen nicht an seinen Grenzen aufhalten.
Peter Mogyor wird voraussichtlich Ende April oder Anfang Mai sein Amt antreten, nach der Konstituierung des neuen Parlaments. Der österreichische Rundfunk hat die Namen zahlreicher Österreicher veröffentlicht, die als Wahlbeobachter bei der Parlamentswahl in Ungarn im Einsatz waren. Bei einem Beitrag der Nachrichtensendung Zeit im Bild mit dem Titel »Viele FPÖ-Wahlbeobachter in Ungarn« wurde eine Liste mit Namen ohne Schwärzung gezeigt. Unter den Teilnehmern befanden sich auch Sympathisanten, Mitglieder und Mitarbeiter der Oppositionspartei. Die FPÖ sieht darin ein Sicherheitsrisiko für die Betroffenen. Der freiheitliche Generalsekretär Christian Hafenecker erklärte in einer Presseaussendung, Zitat, das ist politisch motivierter Rufmord auf Kosten der Sicherheit von Personen. Zugleich fordert die FPÖ Aufklärung darüber, wie der ORF an die Daten gelangt ist. Bislang äußerte sich der Sender dazu nicht. Eine Presseanfrage von Auf 1 zur Veröffentlichung und zur Herkunft der Daten blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Welcher Fehler wurde Viktor Orban zum Verhängnis? Auf 1 analysiert für Sie die Hintergründe des Wahlergebnisses. Ermöglicht werden diese Recherchen durch Ihre Spende. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Es gab am Wochenende noch weitere Wahlen. In mehreren Städten Mecklenburg-Vorpommerns wurden neue Oberbürgermeister gewählt. In der Landeshauptstadt Schwerin verpasste die AfD-Kandidatin Petra Federau knapp den Einzug in die Stichwahl. Anders in Wismar. In der 43.000 Einwohnerstadt an der Ostseeküste erreichte die AfD-Politikerin Manuela Medrow knapp 21% und zieht damit in die Stichwahl ein. Allerdings mit deutlichem Abstand zum SPD-Kandidaten Frank Junge, der auf 42% kam. Gegenüber auf 1 erklärte Medrow, was ihre erste Amtshandlung als Bürgermeisterin wäre. Es geht um die Queerfahne am Rathaus.
Als erstes werden wir mal die Flagge auf dem Rathaus, die Fahne ändern, da kommt die Deutschlandfahne rauf oder wahlweise dann auch die Mecklenburger Fahne. Klar, der Stier, der Mecklenburger Stier kommt da auch rauf oder die Hansekocke. Also wir haben da immer die Wahlmöglichkeit zwischendrin. Die Regenbogenflagge, muss ich leider enttäuschen, wird als erstes verschwinden.
In Sachsen-Anhalt hat die AfD am Wochenende zudem ihr Regierungsprogramm beschlossen. Mehr dazu morgen in den Nachrichten auf 1. Der ehemalige Cheftoxikologe von Pfizer, Dr. Helmut Sterz, sagt, in Deutschland könnten bis zu 60.000 Menschen nach der Covid-Impfung verstorben sein. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Studie aus dem Jahr 2023. Demnach sei die Sterblichkeit nach einer Pfizer-Injektion um fast das Vierfache erhöht gewesen. Unterdessen sorgen auch neue Berichte aus Kanada für Aufsehen. Dort wurden hunderte Todesfälle nach der Covid-Impfung nicht veröffentlicht. Ein Großteil der Betroffenen soll innerhalb von 48 Stunden nach der Injektion verstorben sein. Bekannt wurden diese Informationen erst jetzt, nach einer Klage auf Grundlage des kanadischen Informationsfreiheitsgesetzes. Kritiker sprechen von Vertuschung. Auch am siebten Tag nach Beginn der Benzinpreisproteste kommt Irland nicht zur Ruhe. Im Laufe des Sonntags löste die Polizei vor allem in der Hauptstadt Dublin zahlreiche Blockaden auf. Aktuell seien der Hafen und zentrale Verkehrsachsen laut übereinstimmenden Medienberichten wieder frei. Doch Bilder aus sozialen Medien zeigen, die Demonstranten errichten bereits neue Barrikaden, dieses Mal dezentral über das ganze Land verteilt. Auslöser der Proteste sind die stark gestiegenen Benzinpreise. Die Regierung kündigte am Wochenende zwar eine Preissenkung um 10 Cent pro Liter an, doch das reicht vielen offenbar nicht. Unterstützung kommt nun auch von prominenter Seite. Der mehrfache Mixed Martial Arts Weltmeister Conor McGregor rief die Bevölkerung zum Generalstreik auf. Über sein Ex-Profil schrieb er, wir schließen unsere Türen, unsere Läden, unsere Baustellen und unsere Unternehmen, damit die Stimme des irischen Volkes lauter brüllt als ihre Ausreden. Wie viele Menschen dem Aufruf folgen, war bei Redaktionsschluss noch unklar. Proteste gegen hohe Benzinpreise gab es zuletzt auch in anderen europäischen Ländern, etwa in Norwegen und Frankreich. Seit Wochen gibt es in Deutschland Demonstrationen für eine Klarnamenspflicht im Internet. Begründet werden diese Forderungen unter anderem mit Fällen sogenannter digitaler Gewalt gegen Frauen. Am Rande einer solchen Demonstration kam es am Sonntag zu einem Zwischenfall. Die Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber auf 1. Gegen 15 Uhr kam es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Ordner und einem Streamer. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn die Ereignisse werfen die Frage auf, haben die Demonstranten für Zensur ein Problem mit realer Gewalt? Was genau geschehen ist, das sehen Sie morgen in den Nachrichten auf 1. Wahlbeben Ungarn. Welche Gründe führten zum enormen Wahlsieg von Peter Morgia und zu Viktor Orbáns Abwahl? Dazu spricht der Chefredakteur der Budapester Zeitung, Jan Meinker, jetzt im Interview des Tages.
Ja, wir sind jetzt hier am Tag danach. Wir sind noch mitten in der Manöverkritik. Verschiedene Gründe werden aufgeführt. Also es gibt eine ganze Reihe an Gründen. Aber wenn ich jetzt nach dem Hauptgrund gefragt würde, da würde ich sagen, es war die falsche Themenwahl vom Fidesz, von Viktor Orbán von Fidesz. Er hat sich zu stark auf die Außenpolitik fokussiert. Immer wieder diese ganzen Themen mit Ukraine-Krieg, dann diese ganzen Sachen mit EU immer wieder thematisiert. Also wir hatten ja Plakatkampagnen ständig, hat man hier gesehen, ein Konterfei von Zelensky oder von Ursula von der Leyen, so als Abschreckung. Also das hat sehr stark eine Rolle gespielt. Plus dann die Verbindung oder dass er sich da Unterstützung geholt hat nochmal von den USA, was in normalen Zeiten durchaus gewisse Pluspunkte abgeworfen hätte. Aber jetzt durch die Situation im Nahen Osten haben die angepeilten Positivpunkte sich in Negativpunkte verwandelt. Also wir hatten letzte Woche J.D. Vance da, der dann auch eine Direktschaltung hatte auf der Bühne zu Donald Trump, der nochmal Orbán alles Gute gewünscht hat. Weiß nicht, ob das so geholfen hat. Aber zum Thema Überraschung, aus Ihrer Frage klingt auch eine gewisse Überraschung. Wir als ausländische Beobachter waren immer sehr stark fokussiert auf unsere eigenen Länder und haben alles das, was in Ungarn war, im Kontext und in Verbindung gesehen zu dem, was bei uns war. Also schlechte innere Sicherheit in Deutschland, sehr gut in Ungarn und so weiter. Aber die Ungarn, die haben sich nicht so für das Ausland interessiert, sondern haben geguckt, sie haben Ungarn mit Ungarn verglichen. Sie haben einen Ist-Zustand genommen und haben ihn verglichen mit einem Soll- oder einem Könnte-Zustand, haben sich die Krankenhäuser angeguckt und dann überlegt, wie könnte es auch noch sein, wie sollte es sein. etc. Also sie waren viel mehr auf interne Sachen fokussiert, während Orban war halt der große Außenkanzler, der halt mit der Außenpolitik punkten wollte. Und das war absolut meiner Meinung nach eine falsche Themensetzung.
Trotzdem ist man ja von einem wesentlich knapperen Ausgang ausgegangen. Gibt es noch andere Gründe, warum Viktor Orban derart deutlich abgewählt wurde, außer den eben genannten?
Also ich würde auch sagen, er hat irgendwie den Kontakt zur real existierenden Wirklichkeit verloren. Also er wurde falsch beraten. Also wenn man, was ich angesprochen habe, zu sehr auf Außenpolitik setzt, die ganze Plakatkampagne, da ging es überall um Außenpolitik, und dann merkt, dass es gar nicht so ankommt bei den Wählern, da muss man doch, also bei jedem Unternehmen ist das so, wenn ich eine Kampagne mache, dann mache ich Nachuntersuchungen und gucke, wie das ankommt, und wenn das nicht so ankommt, wie es sollte, dann mache ich etwa eine andere Kampagne oder justiere das nach. Aber hier scheint das offensichtlich nicht stattgefunden zu haben. Die haben munter weiter, sind auf diesen Weg gegangen, noch eine Ukraine-Kampagne und noch eine Anti-EU-Kampagne und noch eine Ukraine-Kampagne und haben sich da immer weiter auf diesen Weg begeben. Also fehlender Kontakt zur Realität, würde ich mal sagen, schlechte Beratung. Und dann würde ich auch sagen, die Ungarn waren es wahrscheinlich leid, jetzt permanent das schwarze Schaf der EU zu sein durch diesen sehr konfrontativen Stil von Orban, vom Fidesz. Permanent muss man sich als Ungar da schräg angucken lassen. Also gut, die Patrioten haben uns eher applaudiert, aber von vielen wurden wir schräg angeguckt. Plus dann solche Sachen, dass durch die Sanktionen stand das Erasmus-Plus-Programm für 30 ungarische Lehrinstitute, darunter 21 Universitäten. Das war ausgesetzt. Ne? Also ungarische Studenten konnten wegen der Politik nicht in den Genuss von Erasmus-Stipendien kommen und verschiedene Forschungsgelder wurden gesperrt. Also das waren sie auch leid. Und dann vielleicht auch so eine gewisse Ermüdung nach 16 Jahren. Es gibt ja die magische Zahl 16. Also in Deutschland war nach 16 Jahren Kohl Schluss, nach 16 Jahren Merkel Schluss. Und wenn die Politiker da nicht lernen, irgendwie eine neue Platte aufzulegen, sondern immer mit dem Gleichen kommen, dann kann das auch zu einer gewissen Ermüdung sein und dann sehnt man sich nach etwas Neuem und vielleicht hat das auch dazu gespielt. Also es ist eine komplexe Situation hier, die dieses interessante Wahlergebnis erklären könnte.
Jetzt wird es auf jeden Fall einen dramatischen Unterschied oder einen vollkommenen Positionswechsel geben. Welcher politische Kurs ist nun von Peter Mörgier zu erwarten?
Also grundsätzlich, und das muss man auch zur Beruhigung sagen von konservativen Zuschauern, ist der Peter Mörgier ein Fidesz-Gewächs. Er kommt aus den Reihen des Fidesz, hat da jahrelang auch sehr gut gelebt, hat er sehr gute Positionen bekommen, hat dort Karriere gemacht innerhalb des Fidesz. Nicht an der Front, aber so an gut dotierten Posten bei verschiedenen staatlichen Firmen. Er ist ein Konservativer, er ist ein Patriot, also er ist immer aufgetreten, auch oft bei den Wahlkampfkundgebungen mit seinem Attila. Das ist so ein ungarisches Trachtenkostüm, also was man so anzieht, wenn man so seine ungarische Positionierung besonders stark betonen möchte. Er hat immer die ungarische Fahne geschwenkt. Bei seinen Demos waren übrigens auch immer sehr markant nur ungarische Fahnen zu sehen und nur so am Rande so ein bisschen mal eine EU-Fahne. Also er positioniert sich als ungarischer Patriot, als Konservativer, der auch so Werte wie Familie etc. hochhält. Also er muss dann auch aufpassen, hat jetzt Erwartungen geweckt, dass er hier die Interessen Ungarns noch markanter vertreten wird als und noch besser, noch optimaler als Orban. Und da muss er auch liefern. Also da kann er jetzt nicht plötzlich auf total links umschwenken und alles Mögliche, was da die EU gerne hätte oder was da gewisse LGBT-Kreise gerne hätten. Da wird er sich unglaubwürdig machen. Also er ist ein Konservativer, wurde als konservativer Patriot gewählt und muss jetzt auch liefern.
Bei Auf 1 erhalten Sie exklusive Einblicke in die Wahl in Ungarn. Unsere Berichterstattung können Sie unterstützen über das Spendenformular direkt unter diesem Video. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.